Ihr werdet Kraft empfangen und das, sagt Jesus, wird euch befähigen. Ihr werdet meine Zeugen sein. Ihr werdet meine Zeugen sein. Für mich stehen, für mich reden, mich repräsentieren. Und auch hier sehen wir wieder dieses Prinzip des Reiches Gottes. Es ist wachstümlich. Er sagt, der Heilige Geist kommt und ihr werdet Kraft empfangen, ihr werdet meine Zeugen sein zu Hause. Dann in Judäa, dann in Samaria und dann bis an die Enden der Erde. Und das ist, wie Gott wirkt. Gott gibt uns ein gewisses Maß an Kraft. Das ist nicht viel, aber es reicht aus, unsere Gedanken zu ändern. Es reicht aus, hier oben Ordnung zu schaffen, dass wir bestimmte Dinge, die wir bis jetzt gedacht haben, bestimmte Träume, die wir geträumt haben, bestimmte Fantasien, an denen wir uns ergötzt haben, dass wir die abstellen, dass wir die raustun. Und wenn wir dort einfach uns als treu erwiesen haben, Paulus sagte, ich danke Gott, der mir Kraft gegeben hat, der mich als treu erkannt hat und in den Dienst gesetzt hat. Das sind die drei Dinge. Gott gibt Kraft und dann schaut er, was tust du mit dieser Kraft? Du sagst, ja, wenn ich die große Power kriege wie Rainer Bonnke, dann werde ich losziehen. Das wird nie passieren. Vergiss es. So wird es nie passieren. Es kommt eine ganz kleine Kraft, die alle anderen für nichts achten werden. Aber du kannst damit etwas tun, was du vorher nicht tun konntest. Du kannst deine Unreinheit abstellen. Du kannst bestimmte Verhaltensweisen aufgeben. Eine kleine Kraft, aber du kannst etwas damit tun. Du kannst beginnen einfach, etwas zu tun, was du vorher nicht tun konntest. Und dann wächst deine Autorität. Und wenn wir über unser eigenes Leben nicht Autorität haben, lass uns nicht denken, wir könnten Hauskreisleiter sein. Wenn unsere eigene Ehe ein Chaos ist, lass uns nicht denken, wir können in einen geistlichen Dienst gehen. Es beginnt von innen nach außen. Und Gott ist das Leben immer wichtiger als der Dienst. Immer. Das Leben ist wichtiger als der Dienst. Du kannst deinen Dienst verlieren, aber du darfst nicht deine Ehe verlieren. Du darfst nicht deine Kinder verlieren. Du darfst nicht einfach das so schleifen lassen und nachher dann auf einmal wachst du auf und sie sind Teenager und sind aus dem Haus und Drogen und tralala. Das darf nicht passieren. Und die Kraft des Heiligen Geistes ist am Anfang klein, aber wenn wir sie einsetzen, ist es wie ein Samenkorn des Reich Gottes. Und wir beginnen zu investieren, wir beginnen zu handeln und dann wächst das. Und es nimmt zu, es nimmt zu. Ja? Und Gott möchte, dass wir sehr geduldig sind. Ich kann mich erinnern, in jungen Jahren, Gott hat mir eine Gabe gegeben zu lehren. Ich fing an, vor 5, 6 Leuten das Wort zu lehren. Und ich spürte so eine Salbung. Ich spürte, das ist die Salbung zum Lehren. Das ist was ganz anderes als Predigen. Und das ist wunderbar, darin zu fließen. Und das macht so viel Spaß. Und man weiß, welche Punkte man bringen will. Und das geht alles so systematisch voran. Und man kann so ein Thema so schön abgrasen. Das ist wunderbar. Und ich sagte, Herr, es ist so starke Salbung, warum habe ich nur 5 Leute? Und der Herr sagt, mach weiter mit den 5 Leuten und ich gebe dir ein paar mehr. Ja? Und so ist es, wenn wir in dem, was wir haben, treu sind und das einsetzen, was wir haben. Ja? Du sagst vielleicht, Mann, ich bin so gesalbter Anbetungsleiter, ja, aber irgendwie dieser Traum, vor Tausenden von Leuten zu stehen und ganze Stadien in die Anbetung zu führen, es kommt einfach nicht zustande. Doch, es kommt zustande. Vielleicht erst 10 Jahre später. Tu das, was du heute tun sollst. Tu es. Und sei dankbar, wenn du die Salbung, die Hilfe des Heiligen Geistes erlebst und gib ihm die Ehre. Wenn wir mit dem, was wir haben, treu umgehen, gibt Gott uns mehr. Und ich habe ein Gelübde gemacht. Kennst du dieses Wort? Gelübde ist auch aus der Mode gekommen. Komischerweise, alles, was gut ist, kommt irgendwie aus der Mode. Ja? Da muss was mit der Mode falsch sein. In der Bibel steht was drin von heiligen Gelübden. Und David war ein Mann, der Gelübde getan hat. Ja, Versprechen vor Gott, wo man sich festlegt, das ist für mich unantastbar und das ist für mich Maßstab. Und danach werde ich leben. Und wenn wir erfolgreich sein wollen im Dienst, wenn wir sehen wollen, wie die Salbung zunimmt, dann wird es nicht umhin können, dass wir beginnen, einfach uns festzulegen, dass wir beginnen, Dinge als unwiderruflich klar zu machen. So wird der Heilige Geist kommen und sich wohlfühlen und mit uns arbeiten. Weil sein Problem ist, er muss sehen, dass er uns vertrauen kann. Das ist sein Problem. Er muss sehen, dass er uns vertrauen kann. Und wenn er mit kleinen Dingen uns nicht trauen kann, weil wir diese kleinen Dinge nehmen und für uns gebrauchen, dann wird er uns größere Dinge geben. Der einzige Grund, warum Gott nicht gewaltige Wunder freisetzt, in meinen Augen besteht darin, dass wir noch nicht die innere Qualität haben, damit richtig umzugehen. Wunder würden wir missbrauchen, unser Imperium zu bauen, uns groß zu machen, uns einen Namen zu machen. Und das muss erst einmal raus. Das muss raus und davon müssen wir befreit werden. Und sag nicht vorschnell, solche Gelüste habe ich nicht. Dein Fleisch ist nicht anders als mein Fleisch. Und jedes Fleisch ist gleich. Es ist in Feindschaft gegen Gott. Und es muss gekreuzigt werden. Und dann schreit es. Und dann zuckt nicht zurück, sondern sagt, Gott, noch mehr. Tu dein Werk. Tu dein Werk. Und dann wachsen wir, wenn wir mit dem Heiligen Geist umgehen. Ich habe ein Gelübde gemacht. Wann immer ich im Dienst, und das kann sein, ich besuche eine Person ganz alleine und ich rede und bete mit dieser Person. Oder ich lehre in einem Hauskreis oder vor einer Gemeinde oder einer Konferenz oder auf der Straße oder irgendetwas. Wann immer ich die Salbung des Heiligen Geistes erlebe, ob andere das gespürt haben oder nicht, ich kenne das und ich weiß, wann die Salbung da ist und wann sie nicht da ist. Und es ist so schrecklich, wenn sie nicht da ist. Es ist so entsetzlich. Man möchte wirklich verschwinden. Man möchte irgendwie sich in nichts auflösen. Es ist so furchtbar. Aber wenn sie da ist, ich habe mir fest vorgenommen, ich werde jedes Mal, weil ich ihn ehren möchte, ich werde dem Heiligen Geist danken, werde sagen, wenn es keiner gemerkt hat, ich habe es gemerkt, du warst da und du hast mir geholfen und da war Salbung da und das war gut. Und ich danke dir, dass du ein so treuer und verlässlicher Partner bist und ich schätze das. Halleluja. Und ich versuche ihn zu ermutigen, auf diese Weise mir mehr zu geben. Verstehst du? Wenn wir im Kleinen treu sind, sagt Jesus, Gott wird uns mehr geben. Ja? Und wir sollten ihn ehren, wir sollten ihn willkommen heißen, wir sollten sagen, da warst du, da hast du geholfen. Und das nehme ich nicht irgendwie so als gering oder für gar nichts, sondern das warst du und ich danke dir dafür. Und dann werden wir wachsen, wir werden sehen, wie unser Einflussbereich größer wird. Zuerst unser eigenes Denken. Aber dann gibt Gott dir Kraft, du kannst das Wort sprechen und du kannst das Denken von anderen Menschen in Richtung Gottes Wort und Gottes Standard prägen. Ja? Erst bringst du dein eigenes Ding in Ordnung und dann hilft dir Gott meinetwegen einem Dienst der Seelsorge, andere Leben in Ordnung zu bringen. Ja? Ist doch ganz klar, nehmen wir an, ja, nehmen wir an, da ist ein Christ, der ist noch an Rauchen gebunden. Na, Gott wird ihn niemals in einen Dienst hineinbringen, Raucher zu befreien. Das wäre für ihn sehr peinlich. Ja, sollte er verkündigen, Jesus befreit von diesen Ketten des Rauchens. Das wäre sehr peinlich. Gott erspart ihm das. Ja, da würden auch kaum wahrscheinlich Leute in seine Seminare kommen. Ja, wenn er dann noch in der Pause steht und schnell noch eine dampft. Ja, und diese längst abgeschafften Rauchopfer da bringt, da wird keiner ihm das abnehmen. Ja? So, es beginnt ganz klein, aber es wächst. Es wächst. Und das ist auch typisch für den Dienst und für die Salbung und für wie Gott arbeitet. Es braucht Zeit zum Wachsen. Ein Baum kommt nicht über Nacht. Ja? Und ein Dienst kommt nicht über Nacht. Als ich junger Christ war, habe ich das gedacht. Da habe ich gedacht, bei mir ist alles anders. Ich wusste, Jesus hat mich gerufen zum Dienst, nicht nur wunderbar errettet, sondern zum Dienst gerufen. Und er fing an, durch andere Menschen mit Visionen und Weissagen zu mir zu reden. Und ich wusste, das ist Gott. Ja? Und ich war so naiv zu denken, als zweijähriger Christ, jetzt beginnt das, was Gott verheißen hat. Und Gott war so gnädig, mich in diesem Glauben zu lassen. Gott hat nicht gesagt, mein Junge, darf ich dich mal darauf aufmerksam machen, bis das, was du gerade als Vision von diesem Bruder bekommen hast, bis das in Erfüllung kommt, werden 10 Jahre vergehen. Gott war so gnädig, mir das gar nicht zu sagen. Er wusste, ich hätte das gar nicht ertragen können. Aber unsere Illusionen werden uns im Laufe der Jahre und Jahrzehnte vergehen. Gott hat Geduld und er bringt uns an den Punkt, wo wir sagen, es ist nicht meine Kraft, es ist nicht mein Vermögen, es ist nicht meine brillante Persönlichkeit, mein Charme, mein Witz oder meine Intelligenz oder meine beeindruckende Schönheit oder irgendetwas. Es ist der Geist des Herrn und nichts anderes. Es ist der Geist Gottes, der Leben schafft. Alles andere kannst du vergessen. Du kannst vielleicht irgendwie einen bunten Abend moderieren oder irgendwie was machen, um ein bisschen Stimmung machen in der Bude und Heinz Erhardt imitieren oder irgendwie so etwas. Ja? Aber das wird niemals Leben bringen. Das wird niemals Leute Hoffnung bringen. Das wird niemals sie motivieren, den Herrn zu suchen und ihr Leben aufzuräumen. Nur der Geist dient den Herzen. Menschen können nur den Verstand ansprechen oder die Gefühle. Aber nur der Geist Gottes kann die Herzen berühren. Und das ist, was wir brauchen, dass der Geist Gottes Freiheit bekommt. Und nur so viel Freiheit, wie er hatte, an uns zu wirken, wird er auch durch uns wirken. Und wir sind so ungeduldig, wir wünschen, obwohl er sein Werk an uns kaum begonnen hat, dass er ein großes Werk durch uns tut. Und das funktioniert nicht. Es beginnt immer bei uns. Verändere mich, komm zu mir, führe mich weiter. Zeig du mir, was jetzt dran ist. Welche Dinge betonst du jetzt in meinem Leben? Was soll jetzt einfach behandelt werden? Der Geist Gottes arbeitet. Und wenn er ein bestimmtes Thema abgeschlossen hat, dann kommt das nächste Thema dran. Vielleicht gibt es 2, 3 Themen gleichzeitig, aber mehr nicht. Und wenn die vorbei sind, dann sagen wir, oh, preis dem Herrn, jetzt bin ich durch. Ja. Und er sagt, Junge, warte ab nächste Woche nach einer Ruhepause von 8 Tagen, kommt die nächste Lektion und ich zeige dir dann, ja. Und er muss so viele Illusionen über uns zerstören, so viele Illusionen abbauen, ja. Wir denken, wir sind so prächtige Kerle. Und Gott führt uns dahin, dass wir wirklich klein und bedürftig werden und dass wir wissen, wir haben nichts. Und das ist durch den Heiligen Geist, nicht durch ein menschliches sich selbst ablehnen oder unterdrücken oder irgendetwas. Wir haben diese starke Phase der Lehre gehabt, ja, und dann haben wir proklamiert, was das Zeug hält, ja, und das ist eine biblische Lehre. Wir sprechen das Wort Gottes aus, ja. Aber wir waren ein bisschen unausgewogen. Wir haben genommen Philipper 4, ich vermag alles durch den, der mich mächtig macht, Christus. Na, preis dem Herrn, das ist gut, ja. Aber ich glaube, nur in dem Maße, wie wir die Kehrseite der Medaille verstehen und erleben, werden wir auch Philipper 4, ich vermag alles, erleben. In dem Maße, wie wir verstehen, ohne ihn kann ich nichts, werden wir verstehen, mit ihm kann ich alles. Ja? Und das ist unser Problem, wir proklamieren Philipper 4, mit ihm vermag ich alles. Und wir denken, unsere eigene Stärke ist schon die Gottesstärke. Und der Heilige Geist ist da, uns zu führen an das Ende, zu führen in eine Bedürftigkeit, in eine Erbärmlichkeit. Ja? Wir sind geliebte Kinder Gottes. Ich rede nicht von Depressionen oder irgendwie so etwas. Ich rede davon, dass wir erkennen, wie bedürftig und wie sehr wir ihn brauchen. Das kann kein Mensch uns geben, aber er ist da und er will uns verändern und er will uns da hineinnehmen. Oh, Halleluja, das Werk des Heiligen Geistes. Es beginnt, wenn wir Freundschaft haben, wenn wir warten auf ihn. Ihr werdet Kraft empfangen, wenn der Heilige Geist auf euch kommt. Halleluja. Halleluja. Sag mal, sind wir schon auf der 2. Seite der Kassette? Hast du nur eine 30er drin? Oh Mann, oh Mann, oh Mann. Okay, also dann wollen wir ein bisschen vorangehen und jetzt weiter hier in unserem Text. Und dann sehen wir, Jesus wird gen Himmel gehoben und sie sehen, dass wir dort seine Heimreise antritt. Dann heißt es, Vers 10, als sie gespannt zum Himmel schauten, wie er auffuhr, siehe, da standen 2 Männer in weißen Kleidern bei ihnen, die auch sprachen, Männer von Galiläa, was steht ihr hier und seht hinauf zum Himmel, Dieser Jesus, der von euch aufgenommen worden ist, wird so wiederkommen, wie ihr ihn habt hingehen sehen in den Himmel. Halleluja. Und hier ist ein nächster wichtiger Punkt für uns, die wir verändert werden wollen, die wir gebraucht werden wollen von Gott. Hier diese Engel sagen, Jesus wird wiederkommen. Und wenn du dir anschaust, was wir gehört und gelernt und gepredigt haben in den letzten Jahren, wir haben alles gepredigt, aber nicht Jesus kommt wieder. Nicht, es gibt einen Himmel, es gibt eine Ewigkeit. Wir werden eines Tages vor ihm stehen. Ich habe ganz, ganz wenig darüber gehört und selber das nicht gebracht. Aber ihr Lieben, die Zeiten ändern sich und der Heilige Geist wird das hervorheben. Und ich glaube, wirkliches Christsein, wirkliche Hingabe, wirkliche Aufgabe von allem, was wir haben und sind, kann erst stattfinden, wenn wir das existenziell erleben und wissen in uns drin, es gibt einen Himmel. Solange das nicht klar ist, es gibt einen Himmel, wir werden einmal vor ihm stehen, werden wir immer verkehrte irdische Maßstäbe haben. Und wir haben so viele verkehrte Maßstäbe. Besonders so die Geistlichkeit, ja, die Pastoren und die Leiter. Ja. Zwei Pastoren treffen sich, du kannst sicher sein, in den ersten 5 Minuten, wie viele Leute hast du am Sonntag? Ja, das ist eine ganz große, spielt eine ganz große Rolle. Zahlen. Wie viele Leute? Man sagt nicht, wie viele hast du in der Gebetsnacht? Weil dann hätte man viel, viel weniger. Man sagt auch nicht, wie viele fasten regelmäßig bei dir und ernsthaft? Ja, man nimmt das Leichteste. Wie viel opfern eine Stunde am Sonntagmorgen und setzen sich unter deine Predigt? Und man hat menschliche Vorstellungen. Ja, die Gemeinde ist gut, weil sie wächst. Und die Gemeinde ist nicht gut, weil sie nicht wächst. Da ist so viel Menschliches da, so viel Eigenes, so viele verkehrte Maßstäbe, so viel weltliches Gedankengut. Für uns der Dienst von Jakobus, ja, 3 Jahre von Jesus ausgebildet und dann nach kurzer Zeit als Märtyrer hingerichtet, das wäre für uns kein Erfolg. Ja. Gott denkt anders. Ja. Was wissen denn wir, ja, ob er nicht seinen Lauf vollendet hat? Und man sagt, er hatte Knie wie ein Kamel gehabt, ja, vom Knien, vom Beten. Ja. Der hat in seinen Jahren, ja, lange vor dem hohen Alter, hat alles gebetet, was er zu beten hatte. Er war fertig und er wurde befördert. Ja. Und wir denken in menschlichen Kategorien, das ist doch nicht Erfolg. Ja? Jesus hat 3 Jahre hart gearbeitet und hat 12 Leute ausgebildet und der eine war ein Flop. Ja? Also sind 11. Ja? Das finden wir nicht sehr erfolgreich. Wir sagen, Mann, wenn du als Pastor richtig ranhaust, nach einem Jahr, du solltest 50 Leute haben. Jesus hatte nur 11. Ja? Da ist so viel Menschliches da. Und wenn nicht der Heilige Geist kommt und uns das ganz tief real macht, dass es einen Himmel gibt, dass es eine Verabredung gibt, wo wir einmal vor ihm stehen werden, wo wir Rechenschaft für unser Leben abgeben werden. Wenn das nicht der Heilige Geist uns klar macht, wir werden niemals richtige Prioritäten haben. Wir werden niemals bereit sein, verrückte Dinge zu tun. Wir werden niemals bereit sein, etwas zu tun, was alle anderen nicht verstehen. Weil wir möchten anerkannt sein, wir möchten erfolgreich sein, wir möchten gesehen werden, wir möchten verstanden werden, all diese Dinge. Aber wenn der Himmel eine Realität wird, wenn wir verstehen, eines Tages bin ich vor ihm und wenn kein Mensch versteht, was ich tue, ich weiß, ich habe einen Schritt getan, weil ich ihn lieb habe. Dann sind wir bereit, die nächsten Jahrzehnte auszuharren, bis das irgendwann da oben offenbar wird. Wir sind bereit dazu, einen Weg zu gehen, wo wir missverstanden werden. Ja? Wir denken immer, Dienst gleich Ansehen, Popularität, Kassettendienst und bekannt in aller Welt. Du. Ich glaube, die da oben wirklich, die großen Verdienste und die großen Ehrungen bekommen, das sind die Fürbitter. Das sind die im Verborgenen was gemacht haben. Ja. Und wir Prediger, wir denken, wow, da habe ich aber gepredigt, war starke Salbung. Aber wissen wir, welche Omis da sich die Knie wund gesessen haben, ja, und gebetet haben? Ja? Und wir denken, Mann, neulich sah ich an der Kassette, ich war so betrübt. Da stand da auf dem Umschlag, ja, einer der gesalbtesten Prediger, den Amerika je hervorgebracht hat. Ich dachte, oh mein Gott, Mensch, überlass das doch anderen. Lass das doch den Himmel über dich sagen. Was musst du das auf deine eigenen Kassetten draufschreiben? Ja? Und wenn wir tausendmal der gesalbteste Prediger wären, ist es eine Schande, so etwas zu schreiben. Ja? Da ist so viel da. Ich bin besser als du und ich bin größer und ich bin noch vollmächtiger und ich habe noch mehr Leute in meiner Adressdatei und lauter so ein Quatsch. Ja? Und eines Tages stehen wir vor ihm und dann meinst du, Jesus fragt dich, wie viele Leute du in deiner Mailingliste hattest oder wie viele Kassetten verkauft worden sind oder wie viele Hunderte von Kindern in deiner Jungschar oder Royal Ranger oder in Sonntagsschule waren oder wie viele Hunderte von Leuten in deine Anbetung mitgeflossen sind. Ich glaube, das wird Jesus nicht interessieren. Eines Tages stehen wir vor ihm, der Himmel ist real. Der Psalmist betet, ich glaube, das ist dieser Totensonntag-Psalm, ne? Psalm 90, ja. Lehre uns zu bedenken, dass wir sterben müssen, damit wir lernen, weise zu leben. Ja. Das ist immer so ein Text, den nimmt man immer für die Beerdigung. Ja. Aber der ist nicht für den Tod, der ist für das Leben gedacht. Ja. Das, wenn wir verstehen, der Himmel ist real, wir werden einmal vor ihm stehen. Gott befreit uns von dieser Sucht, immer von Menschen anerkannt und gesehen und verstanden zu werden. Und der Heilige Geist kann kommen, uns den Himmel real machen. Und ich glaube, wenn wir keine innere Gewissheit, keine Offenbarung haben über den Himmel, wir werden niemals bereit sein zu wirklichen Opfern. Weil Opfer sind immer ein Verlust. Es ist immer, du hast hinterher noch weniger als vorher. Und wenn du alles gibst, hast du gar nichts mehr. Und Gott wird unser ganzes Denken verändern. Und wir werden verstehen, Jesus kommt wieder. Und wir sind von ihm gerufen. Und so viele Leute verstecken sich hinter den Meinungen von anderen. Ich kenne so viele Leute, die verstecken ihre Lauheit damit, dass sie sagen, na ja, aber das mit dem Heiligen Geist, das lehrt mein Pfarrer nicht. Ich sage, na und? Wer hat dich gerufen in die Nachfolge? Wem folgst du nach? Dem Pfarrer oder Jesus? Jesus sagt, die an mich glauben, die werden in neuen Zungen reden. Und wenn dein Pfarrer das nicht glaubt, dann segne ihn, aber rede in neuen Zungen. Und so viele Dinge, wo wir einfach uns entschuldigen. Glauben wir, Jesus wird das verstehen, wenn wir vor ihm stehen und sagen, ja, ich weiß, du wolltest mich in eine Mission haben, aber du hast ja gesehen, meine Eltern haben mich nicht gelassen. Meinst du, Jesus wird dir den Kopf streicheln und sagen, ach ja, das stimmt. Das finde ich ganz toll, dass du deine Eltern so lieb hast. Jesus hat gesagt, wenn ich Vater und Mutter verlässt, ja, wenn ich dann seine ganze Familie hinter sich lässt, innerlich, ja, und verstehe, das Reich Gottes ist auch Trennung, das Reich Gottes ist auch Loslösen von diesen ganzen familiären Banden und Bindungen und Knechtschaft und diese Familienmafia. Ja. Das Reich Gottes ist wie ein Schwert, es trennt durch. Jesus ist gekommen, das Schwert zu bringen, dich freizusetzen für ihn. Er wird das nicht verstehen, wenn du sagst, ja, ich weiß, du hast als Beamter mich gerufen und ich sollte mich selbstständig machen und großes Geld machen für das Reich Gottes. Aber weißt du, meine Rente und der Beamtenstatus, das war alles so angenehm und so sicher und das hat so wenig von mir erwartet. Und da habe ich einfach nur mal, dass wir, Jesus wird nichts verstehen. Er wird das nicht verstehen. Und so viele Leute haben einen heiligen Ruf Gottes und sie verbuddeln den. Und sie reden sich ein und lassen sich noch von anderen einreden. Ja, Gott wird das schon verstehen. Gott versteht nichts. Gott hat gesagt, ich habe gesagt, ich werde dich versorgen. Was kümmerst du dich um Rente und diesen ganzen Kram? Wenn ich dich gerufen habe, meinst du, ich lasse dich verhungern? Meinst du, ich bin besser als das Sozialamt, schlechter als das Sozialamt? Gott wird Sorge tragen für uns. Und dann muss einmal eine Radikalität kommen, dass wir alles wirklich auf eine Karte setzen. Und dass wir sagen, wenn Gott Gott ist, dann soll er jetzt wirken. So ein bisschen wie Elisa, ja? Hat er dann den Mantel gehabt und dann schlägt er ins Wasser. Und dann sagt er, wo ist nun der Gott Elias? Er wollte es wissen. Er hat nicht das Ding nach Hause genommen und hat gesagt, oh, das ist der Mantel. Jetzt baue ich meine Glasvitrine mit Sicherheitsschloss und Infrarot-Alarmanlage. Und dann freue ich mich mein Leben lang und dann werde ich mein Haus zu einem Museum machen. Da können sie alle kommen, können sie anschauen. Er war nicht froh, irgendwas zu besitzen, damit man es anschauen kann, sondern er wollte es nutzen, er wollte es nehmen und hat gesagt, wenn Gott Gott ist und wenn das wirklich die Salbung ist, dann will ich es jetzt wissen. Er ging drauf los, er war offensiv und wir sind so auf Sicherheit bedacht und halten so fest. Aber wenn der Himmel eine Offenbarung will, wir können darum beten. Und auch das hörst du in unseren Gebetsstunden wenig. Gott, offenbare mir die Realität des Himmels. Mach mir klar, eines Tages stehe ich vor dir. Im Wort Gottes heißt es, dass Johannes 2,28, wir sollen in ihm bleiben, wenn er offenbar wird, wir Freimütigkeit haben und nicht beschämt werden, nicht vor ihm beschämt werden bei seiner Ankunft. Das heißt, Leute, das, was wir hier tun, ist eine Vorbereitung auf dieses große Treffen, wo wir einmal vor ihm stehen. Und unser Ziel ist heute so zu leben, dass wir, wenn wir da stehen, nicht beschämt werden. Also das wird nun wirklich nicht überbetont in unseren Full-Gospel-Kreisen. Verstehst du, warum ich sage, nicht einmal Half-Gospel? Erst Johannes 3, Geliebte, wir sind Kinder Gottes. Es ist noch nicht offenbar geworden, was wir sein werden. Wir wissen, dass wir, wenn es offenbar werden wird, ihm gleich sein werden. Denn wir werden ihn sehen, wie er ist. Halleluja. Wir werden ihn sehen, wie er ist. Und wie geht es dann weiter? Und da siehst du, das ist die Power von Himmel, der in unserem Herzen ist. Jeder, der diese Hoffnung auf ihn hat, nämlich ihn zu sehen, wie er ist, reinigt sich. Und das ist, was wir brauchen. Wenn die Ewigkeitsperspektive kommt, wir werden unser Leben reinigen, wir werden neue Prioritäten haben. Ja? Und wir werden einmal Inventur machen und dann machen wir mal wirklich mit Stoppuhr eine Liste und dann sagen wir, hey, jetzt will ich es aber wirklich mal wissen. Wie viele Stunden vor der Glotze und wie viele Stunden im Wort? Ja, da werden Fakten rauskommen, die treiben uns zur Buße. Wie viele Stunden nehme ich für das Gebet und wie viele Stunden, um in Neckermann, Quelle, Bader, Schöpflin und all diesen anderen Katalogen mir was Schönes auszusuchen? Ja, das wäre doch mal interessant. Mann, diesen ganzen Plunder bei Bader, Quelle, Neckermann, Schöpflin und Hensler oder wie die alle heißen. Irgendwann willst du den Plunder sowieso loswerden? Also warum zu viel investieren? Ja, aber Gott ist doch ein guter Gott. Gott will doch, dass wir... Ja, hat Gott gesagt, achte darauf, dass dein erstes Ziel ist, immer deinen Standard an Luxus und Bequemlichkeit permanent zu erhöhen? Ich komme jetzt ein bisschen ins Predigen. Ich bleibe jetzt ein bisschen mehr bei Apostelgeschichte 1. Aber das ist ja, die Engel sagen, er kommt wieder. Ich glaube, wir brauchen auch mal ein paar Engel, die kommen und sagen, hey Leute, wisst ihr eigentlich, dass dieser Jesus, den ihr anbetet, dass er wiederkommen wird? Oh, er kommt wirklich wieder. Oh Leute, jetzt aber ran. Dann tun wir was wir vielleicht vorher nie getan haben. Ja, und wir dienen den Armen und wir geben Geld und wir sorgen dafür, dass wirklich Leute rausgehen, dass dieser Name genannt wird, da wo er niemals bis jetzt genannt wurde. Jesus kommt wieder und der Heilige Geist gebe, dass wir eine solche Realität bekommen. Oh, Halleluja. Und als sie das hörten, dann Vers 12. Da kehrten sie nach Jerusalem zurück von dem Berg, welcher Ölberg heißt, der nahe bei Jerusalem ist, einen Sabbatweg entfernt. Sie hörten das und das heißt, sie hörten auf, in den Himmel zu starren. Sie hörten auf zu sagen, oh, unser Jesus, da ist er jetzt. Ist das nicht schade, jetzt ist er weg. Jesus hat gesagt, geht nach Hause und wartet. Und sie hörten auf, wehmütig mit feuchten Augen gen Himmel zu schauen und sie kehrten zurück nach Jerusalem. Das war ihr erster Schritt, dass die Verheißung erfüllt werden sollte. Was war die Verheißung? Der Geist Gottes wird kommen. Der erste Schritt. Sie gingen zurück und sagten, okay, wir nehmen diese Herausforderung an. Wir gehen und wir beginnen zu warten. Und Gott möchte auch zu uns sprechen und möchte sagen, was ist für dich der erste Schritt, dass Verheißungen, die er gegeben hat, erfüllt werden? Die werden sich nicht erfüllen, indem du einfach so in den Tag hineinlebst und irgendwie denkst, ja, eines schönen Tages, irgendwann wird es vom Himmel kommen, sondern Verheißungen erfüllen sich, wenn wir sie suchen, wenn wir ihnen nachjagen, wenn wir investieren, wenn wir dran sind, wenn wir fleißig sind. Und da gibt es Schritte, die Gott möchte, dass wir tun. Ihr erster Schritt war, sie gingen zurück nach Jerusalem. Und wenn wir beten und fragen, Gott wird uns sagen, was unser erster Schritt ist. Dass Verheißungen, an die wir glauben und die wir erfüllt sehen möchten, dass sie wirklich in Erfüllung kommen. Die großen Dinge Gottes, die Veränderung, werden nicht einfach so kommen, sondern indem wir Schritte gehen, indem wir beginnen, etwas zu verändern. Was könntest du verändern? Wäre doch schön, wenn du das jetzt aufschreiben könntest. Ein Gebet, Herr, was könnte ich verändern? Und in den nächsten Tagen und Wochen betest du das und glaub mir, Gott wird reden, Gott wird Dinge zeigen, die du verändern könntest. Dein erster Schritt zur Erfüllung von Verheißungen. Das ist meine persönliche Parallelstelle zu dieser Stelle hier. Josua 3,5. Josua sagte zu dem Volk, heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Halleluja. Wir gehen Schritte, wir verändern uns, wir bereiten uns vor. Dies ist eine Zeit der Vorbereitung, ihr Lieben. Und wir werden turbulenten Zeiten entgegengehen und dies sind noch ruhige Tage und das sind Zeiten der Vorbereitung, die sollen wir nutzen. Die sollen wir nutzen. Gott gibt ruhige Tage der Vorbereitung, dass wir gründlich sind. Und das Große, das, was wir alle suchen und erwarten, die Erweckung, wird nicht kommen mit der Verfassung der Gemeinde, wie sie jetzt da ist. Sondern die Verfassung wird radikal verändert werden. Radikal. Vielleicht werden wir ein paar Leute verlieren, vielleicht sogar die Hälfte. Aber Gott wird ganz neue Prioritäten geben. Und wir sehen das jetzt schon, wie Gott anfängt zu wirken und wie Dinge, die lange Zeit liefen, wo keiner sich Gedanken darüber gemacht hat, auf einmal Gott bei den Leitern nicht mehr durchgehen lässt. Und wie Gott auf einmal beginnt, was die Schrift sagt, das Gericht Gottes fängt im Hause des Herrn an. Und ich habe viel zu tun mit verschiedenen Gemeinden und Pastoren und Leitern. Ich kann immer wieder nur eins feststellen. Leute, lass uns aufwachen, lass uns kapieren. Dies sind Zeiten, wo Gott auf einmal das einfordert, was wir sogar schon über Jahre erkannt haben, was wir sogar gepredigt haben. Und jetzt sagt er, fang an, das zu tun, fang an, das umzusetzen. Und wenn nicht, dann ist dein Dienst im Eimer. Wenn nicht, dann wird der ganze Laden geschlossen werden. Wenn nicht, dann kannst du alles verlieren. Das kann so Gott reden? Ja, ich glaube schon. Jedenfalls der in meiner Bibel, der redet so. Er sagt dazu der Gemeinde, wo war das? Wo sind die Isabel, Thyatira oder was? Ich glaube Thyatira war es, ja. Er sagt, alle, die da mitgemacht haben, ich werfe sie aufs Bett. Bringe Mühsal und irgendwas anderes bringt er noch da, was sehr unangenehm ist. Bringe Mühsal über sie, ja, bis sie umkehren, ja. Wir haben manchmal so einen Softie-Jesus. Ja, der ist mehr aus der Werbung irgendwie, so ein Ich-mach-dich-glücklich-Onkel. Ja, anstatt wirklich den König der Könige, ja, vor dem wir nichts sind, vor dem wir uns demütigen. Sagen, Gott, ich danke dir, dass du das alles vergibst und dass du mich nimmst, so wie ich bin. Ja, aber das wird Reue sein, die dazu führt, dass wir loslassen den Plunder. Verstehst du? Aber nicht so ein Werbefachmann, so ein Versicherungsfritze. Ich mach dich glücklich. Du brauchst nur ein bisschen klein hier unterschreiben, ja, und ein bisschen was einzahlen und wir übernehmen alles. Aktion sorgenfrei oder irgendwie sowas, ja. Und glaube ich, manchmal haben wir so ein Bild von Gott. Gottes ganze Bemühen ist nur darum, uns ein bequemes Leben zu führen. Und deswegen kommen wir als Charismatiker zum Beispiel mit Sachen wie in Sudan oder mit dieser entsetzlichen Verfolgung im Iran, wo ein Leiter nach dem anderen vom Geheimdienst umgebracht wird. Wir kommen damit überhaupt nicht klar und wir reagieren so, wie die Welt mit dem Tod reagiert. Wir tun so, als wenn es das nicht gäbe. Das kommt in unseren Gottesdiensten, in unseren Predigten, in unserem Verhalten, in unseren Gesprächen, in all dem, in unserer Welt, kommt das nicht vor. Wir tun so, als gäbe es das überhaupt nicht. Und da sagt das Wort Gottes doch, gedenkt der Gebundenen. Wann haben wir das letzte Mal gebetet? Gott, schütze die Familien, tröste jetzt die Frauen, diene du, dass neue Männer mit noch mehr Kraft aufstehen. Wir haben überhaupt keinen Bezug dazu. Das sind nur so ein ganz paar extreme Leute, die da hingehen und sogar die kommen uns noch suspekt vor mit ihrem Missionswerk. Aber warum haben sie ihr eigenes Missionswerk? Weil diese Gedanken in unserer Gemeinde überhaupt keinen Platz haben. Weil wir nur so, kommt alle her, ich mache auch glücklich Leute Gemeinde sind. Wir haben keine Antwort auf Martyrium, auf Leid, auf Opfer, auf diese Dinge. Und wir werden unsere Themen, die wir selber herausholen aus dem Wort und die wir predigen und die wir leben, die werden total verändert werden. Wir werden sehen, es kommen sehr stürmische Zeiten. Und Gott wird uns anpassen, dass wir kompatibel sind zum Rest des Leibes Christi in dieser Welt. Und die nicht länger für uns flehen müssen, dass Laodicea-Geist verschwindet. Das ist, was sie beten da drüben. In Asien, in Afrika, das ist, was sie beten. Gott, reinige sie von diesem Laodicea-Zeug. Die wissen längst, was mit uns los ist. Heiligt euch, denn morgen wird der Herr in eurer Mitte Wunder tun. Wow, das ist das Wort des Herrn. Und sie gingen in die richtige Richtung. Wow, Halleluja. Und dann sehen wir, sie kommen zurück zu ihren Leuten. Vers 14. Die werden also vorher alle mit Namen dort aufgezählt, die verschiedenen Apostel dort. Und dann kommt es. Diese alle verharrten einmütig im Gebet mit einigen Frauen und Maria, der Mutter Jesu, und mit seinen Brüdern. Sie verharrten einmütig im Gebet. Ich kann es nicht nachvollziehen, warum hier nur Gebet steht und nicht, wie es im Englischen heißt, und wohl auch im Griechischen Gebet und Flehen. Ich weiß nicht, warum das weggelassen ist, aber wir können es einfach hier einfügen. Sie verharrten im Gebet und Flehen. Halleluja. Und zwar einmütig. Warum haben sie gebetet, dass jetzt die Verheißung sich erfüllt? Sie haben nicht gesagt, ja, Jesus hat gesagt, wir sollen warten, also das heißt, wir gehen jetzt surfen und machen irgendwie Zeitvertreib und streichen die Tage ab, ja, bis endlich kommt, was er gesagt hat. Nein, das war ein aktives Warten. Hier sind wir, Herr. Was können wir tun? Was ist dran an uns, an Vorbereitung, damit du wirken kannst, was du verheißen hast? Und es gibt so viele Leute, sie glauben an Erweckung. Gott hat das geredet, sie haben das sogar im Wort entdeckt, dass eine Endzeit-Erweckung kommen wird. Sie haben die Propheten gehört, sie glauben an Erweckung, aber sie glauben, die Erweckung kommt, indem man einfach auf die Erweckung wartet. Und nirgendwann hat ein Wirken des Geistes stattgefunden mit dieser Mentalität. Nirgendwann. Sondern es war ein Suchen, ein Dranbleiben, ein Beten und ein Flehen. Und wichtig sind mir hier diese Worte, einmütig. Demnächst dann werden wir über diese Herzensverfassung, dann werden wir noch schöne Dinge aus dem Wort nehmen, die werden uns sehr, sehr gut tun. Aber sie haben ein Ziel gehabt, sie waren gleichfühlend, so könnte man das auch vom Griechischen her, nicht, dass ich Griechisch kenne, ich möchte hier nichts vormachen, aber ich weiß, wie man ein griechisches Lexikon öffnet. Wow! Und das kann jeder. Gleichfühlend, in gleichfühlender Art und Weise, übereinstimmend, eines Sinnes, so haben sie also gebetet. Und sie haben die Verheißung gehabt und daran festgehalten und darauf gewartet und sich selber vorbereitet. Und das ist, was wir auch tun können. Wir brauchen ein Wirken des Geistes. Und das kommt, wenn wir sagen, wir wollen es. Und wir als Gemeinde, wir als Hauskreis, wir als Gebetsgruppe, wir verschwören uns jetzt, wir werden uns vorbereiten und wir wollen es haben. Römer 15. 5, 6 und 7. Der Gott des Ausharrens und der Ermunterung, aber gebe euch, gleichgesinnt zu sein, untereinander Christus Jesus gemäß, damit ihr einmütig mit einem Munde den Gott und Vater unseres Herrn Jesus Christus verherrlicht. Jetzt kommt ein ganz wichtiger Vers, der unbedingt dazugehört. Deshalb Eben weil ihr einmütig Gott verherrlichen sollt. Deshalb nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. Gott will, dass wir begreifen, die Beziehung, die wir zueinander haben, die Haltungen unseres Herzens zum Bruder und zur Schwester, in der ganzen Gemeinde von jedem Einzelnen hängen davon ab oder entscheiden darüber, ob die Herrlichkeit Gottes kommt oder nicht. Mach ein Bibelstudium über die Herrlichkeit Gottes und finde raus, was das mit Einheit zu tun hat. Und du wirst sehen, ohne Einheit keine Herrlichkeit. Ohne Einheit keine Herrlichkeit. Und die Herrlichkeit, das ist, was wir suchen, das ist auch, was Gott begehrt, ein Gebäude zu schaffen. Gott baut mit der Gemeinde, mit jeder einzelnen Gemeinde, ein geistliches Gebäude. Paulus sagt, wir werden, Epheser 2, gebaut zu einer Behausung Gottes im Geist. Wozu? Wenn diese Behausung fertig ist, dann wird er kommen und dann wird er wohnen in unserer Mitte. Und was wir jetzt haben, sind bestenfalls Situationen, wo einmal in unseren besten Versammlungen Gott so am Fenster vorbeihuscht. Aber dass er kommt, davon kann doch keine Rede sein, dass er dann sogar bleibt und unter uns wohnt. Wir sind weit, weit, weit davon entfernt. Und wir denken schon, wow, das war der stärkste Gottesdienst der Zeiten. Gott ist nur einmal kurz vorbeigehuscht am Fenster. Vielleicht war es auch nur irgendwie ein übergeordneter Engel, noch nicht er selbst. Wenn Gott kommt, wenn Gott in unserer Mitte ist, bedeutet das Explosion von Gottes Kraft, von Gottes Güte, von Gottes Überführung. Da wird niemand auf seinem Stuhl sitzen, niemand. Und es wird sich herumsprechen. In Markus heißt es schön, ich glaube, ich weiß nicht in welchem Vers, Markus. Als sie, die Leute, hörten, dass er im Hause war, ich glaube, das war Kapernaum, da kamen sie in solchen Massen herbei, dass das Haus, ich sage es mal so dem Sinn nach, dass das Haus sie nicht fassen konnte. Als sie hörten, dass er im Hause war, warum sind sie jetzt nicht da? Weil er gar nicht im Hause ist, sie haben nichts gehört. Das klingt aber sehr negativ, das ist die Wahrheit. Gott, wenn Gott kommt auf diese Erde, er kann selber die Umgebung im Radius von 200 Kilometern erschüttern. Das ist für ihn überhaupt kein Problem. Ja? Wir sehen das in der Pfingsterweckung, wie Gott Gemeinden, Versammlungen heimsuchte. Da sind die Leute noch 150 Meilen entfernt in den Häusern unter der Kraft Gottes zu Boden gegangen. Da sind die Leute gekommen in Scharen, wenn Gott unter uns wohnt. Wir brauchen keine Einladungszettel mehr. Ich sage nicht, jetzt Einladungszettel zu benutzen, ist verkehrt. Ich sage nur, wir müssen immer daran denken, das sind Krücken. Und wir verlassen uns nicht auf Krücken. Wir wollen eines Tages das Richtige, das Volle, das Echte haben. Amen. Und dazu brauchen wir ein Verlangen nach Gottes Herrlichkeit. Das ist, dass Gott wohnt unter uns, buchstäblich wohnt. Und ich sage dir, Gott kommt uns besuchen, 10 Minuten. Jede Ehe ist geheilt hier in diesem Saal. Jede unbekannte Sünde ist bekannt und vergeben und gereinigt. Wenn Gott kommt, Dinge werden ganz schnell anders werden, ganz schnell. Ja? Und die Spielerei hört auf. Wir brauchen das. Und das hat etwas zu tun mit der Beziehung untereinander. Nehmt einander auf, wie auch der Christus euch aufgenommen hat, zu Gottes Herrlichkeit. All dieses Abstufen und Eingruppieren und ich bin geistlicher als du und du bist ja fleischlich und du rauchst noch und du noch das und ich aber schon jenes. Und diese ganzen Spielchen, das wird alles aufhören. Und wir brauchen ein Bewusstsein, ja. Wir sind Kinder Gottes und Gott geht mit uns als Individuen durch unser Leben hindurch. Und wir haben alle unseren eigenen Weg. Aber das ist nur ein Teil und der gefällt uns gut in unserer individualistischen Gesellschaft. Aber da gibt es auch noch was ganz anderes. Wir sind eine Gemeinschaft und da kannst du nicht tun und lassen, was du möchtest. Eine Gemeinde wird auch von Gott als eine Einheit gesehen. Deswegen zum Beispiel in Offenbarung siehst du, wo die Leiterschaft verantwortlich gemacht wird, dass sie Sünden duldet in der Gemeinde. Wir würden heute denken, mit unserer individualistischen Haltung, na, das ist ja schließlich jedem seine Sache. Ja, das hat Achan auch gedacht, als er genommen hat von dem Gebannten. Ein Mann hat gestohlen und Gottes Armee hat eine Niederlage erlitten. Alle anderen hätten sagen können, Gott, das ist doch ungerecht. Wenn Achan Dreck am Stecken hat, dann kümmere dich um ihn. Aber doch nicht wir als dein Volk und deine Armee. Wieso sollten wir eine Niederlage haben, nur weil einer unter uns? Und da brauchen wir ein total neues Denken. Das ist, was Hebräer sagt. Hab Acht aufeinander, dass nicht ein böses Herz ist. Das ist ein Konzept, was völlig noch fehlt. Völlig. Aber Gott wird das bringen. Sowieso alles, was in der Bibel ist, wird Gott bringen, weil das ist sein Standard. Deswegen sage ich, ziehen wir uns warm an. Ja? Es kommen Zeiten der Veränderung. Nichts mehr wird so sein wie in den letzten Jahren. Es wird alles verändert werden. Ein paar Jahre weiter zurück, wir werden zurückschauen und sagen, meine Güte, Gott ist so gewaltig gnädig, dass er das sich hat alles mit ansehen müssen. Dass er das toleriert hat. Gott wird Dinge verändern.